Liebe Freunde, Josef, von dem ich euch das letzte Mal erzählt habe, das war ein junger Mann von 17 Jahren, der lebte im 25. Jahrhundert vor Christus und er war von seinen eigenen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Und nun sitzt er da. Kein Mensch kennt ihn, keiner versteht ihn, er versteht auch kein Ägyptisch, keiner liebt ihn, keiner kümmert sich um ihn, der Mensch ist mutterseelenallein. Zu Hause gilt er als tot, in Ägypten gilt er als eine bloße Nummer in einem riesigen Sklavenheer. Viehisch harte Arbeit, ein heißes Klima und keine Hoffnung, dass sich das jemals ändern könnte. Nie wieder wird der seine Heimat sehen und seinen Vater. Für den ist das Leben mit 17 Jahren zu Ende. Wenn das die Geschichte eines 17-Jährigen aus unserer Zeit wäre, dann wäre die Geschichte jetzt vielleicht auch zu Ende. Da wird es nur noch heißen, in seiner Verzweiflung beging er Selbstmord. Viele junge Menschen, die werfen ihr Leben weg, obwohl sie längst nicht in solchen Schwierigkeiten drinstecken wie dieser junge Josef. Vielleicht ist heute Abend einer unter euch, der von sich selber sagt, ich habe die Schnauze so voll, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und vielleicht hast du schon die nötige Menge Tabletten zu Hause gelagert, um dich eines Tages aus dem Weg zu räumen. Ich sag dir, schmeiß die Tabletten dorthin, wo sie hingehören, nämlich ins Klo. Und lege dein Leben in die Hände von Gott, wo es hingehört. In die Hände deines Schöpfers, der dich geschaffen hat und der dich lieb hat und der für dich eine Chance sieht. Der dein Leben verändern möchte. Es ist nicht sinnlos, wenn du dein Leben in die Hände Gottes legst. Du kriegst eine neue Chance. Also wenn einer Grund gehabt hätte, den Löffel abzugeben, dann war das der Josef. Wenn der sein Unglück und sich selber von früh bis abends bejammert hätte, wenn der die Gemeinheit der Welt und speziell die Gemeinheit der lieben Verwandtschaft, wenn der Gott und seine Träume verflucht hätte, wenn der sich den Strick genommen hätte, dann wäre das ja nur verständlich gewesen. Aber der Josef verflucht sein Schicksal nicht. Der nimmt sich auch nicht das Leben. Der ist noch nicht einmal unglücklich. Sondern es heißt hier, erstes Buch Mose, Kapitel 39, Vers 2, er ist glücklich. Glücklich trotz seiner niederschmetternden Lebensumstände. Die meisten Menschen erwarten das Glück von den äußeren Lebensumständen. Ich habe mal versucht, mir vorzustellen, wie das so gewesen ist vor ungefähr 100 Jahren auf der Welt, besonders hier in dieser Region. Da gab es ja nur eine ganz kleine Zahl von Reichen. Und die meisten, vor allem die Arbeiterklasse, waren unendlich arm, gerade hier so im Erzgebirge. Die Kirche war satt und verbürgerlicht und sie hat die Menschen auf ein besseres Jenseits vertröstet, jedenfalls hat man das der Kirche so vorgeworfen. Und damals, da traten ja welche auf und die haben gesagt, Schluss mit der Vertröstung auf dem Himmel, wir schaffen jetzt das Paradies auf Erden. Wir können uns das heute kaum noch vorstellen. Welche Begeisterung damals die Menschen erfasst hat und mit welchem revolutionären Elan die sich an die Umgestaltung der Welt gemacht haben. Wir schaffen das Paradies jetzt. Inzwischen ist ja nun eine große Ernüchterung eingetreten. Der Teil der Erde, der das Paradies ganz schnell schaffen wollte, die Sowjetunion, die ist verschwunden, DDR gibt es auch nicht mehr. Und es hat sich inzwischen herausgestellt, dass eine Generation nach der anderen ins Grab gesunken ist, aber das Paradies ist nicht gekommen. Es hat niemand erreicht und es redet schon kaum noch einer davon. Erreicht worden ist inzwischen allerdings sehr viel. Ich meine, es geht uns so gut wie noch nie zuvor. Fernseher, Waschmaschine sind selbstverständlich. Wir sitzen in unseren vollgestopften Wohnungen. Es fehlt uns materiell an nichts. Und trotzdem sind Millionen Menschen enttäuscht. Und die haben doch alle gedacht, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das Auto habe, wenn ich das Einkommen habe, wenn ich dann das Haus habe oder diese Reisemöglichkeiten, dann bin ich glücklich. Wie Ossis, wir haben doch alle gedacht, wenn wir jeden Tag eine Banane fressen können, dann ist das Leben gelaufen. Na und, ihr Bananenfresser, ist es gelaufen? Nix ist gelaufen. Wir können Bananen essen, wir können reisen, wir können uns alles leisten. Sind die Menschen dadurch glücklicher geworden? Jetzt haben wir alles, aber das große Glück ist nicht gekommen. Im Gegenteil, es wächst die Unzufriedenheit. Es wächst die Gier nach mehr und der Neid und die Enttäuschung. Es wächst die Zahl der Selbstmorde. Je mehr der Lebensstandard steigt, hier kann doch irgendwas nicht in Ordnung sein. Ihr kennt vielleicht den Sänger Barry McGuire. Das war ein Popsänger, der hat ein Hitmark gelandet, Eve of Destruction. Das ist ein Welthit gewesen, dessen Musicals, die sind auf dem Broadway gelaufen. Der hat Tausende von Dollars gemacht, aber glücklich war der nicht. Der hat mal gesagt, daran änderte auch nichts, dass ich Tausende von Dollars verdiente. Im Gegenteil. Ich fühlte immer stärker, seelisch unbefriedigt zu sein und effektiv keine Erfüllung zu haben. Alles Schöne dauert immer nur ein paar Tage, ein paar Stunden. Und dann brach das Glück in Stücke und als Endresultat allen beruflichen Erfolges sah ich nur, dass wir alle auf dem Weg ins Grab waren. Showbusiness ist ungefähr wie ein Jahrmarkt. Du fährst im Karussell, vielleicht ein Dutzend Mal und dann stinkt es dich an. Und es ist so, wie B.B. King in einem Blues gesungen hat, the thrill is gone, der Reiz ist weg. Und wenn du das erstmal gemerkt hast, warum dann den Zirkus weitermachen? In den letzten 4 Jahren haben 13 meiner Freunde Selbstmord gemacht, weil sie an dem Punkt waren, the thrill is gone. Und eines Tages spricht diesen reichen Sänger auf der Straße einer an und sagt ihm mit 3 Sätzen die Formel für das Glück. Ich ging gerade in Los Angeles einkaufen und ein Jesus People kam zu mir und sagte, Jesus liebt dich, er kommt wieder, bist du bereit? Ich stieß ihn weg und sagte, hau ab, du Spinner. Ich wollte ihn eigentlich zusammenschlagen. Aber irgendwie pflanzte er eine Saat in mich, die nicht mehr rauszukriegen war. Und das war der Anfang seiner Bekehrung. Und später, als er dann Christ geworden ist, da ist er durch die Welt gezogen und hat nichts anderes gemacht, als von Jesus gesungen. Und da fragt ihn ein Reporter mal und sagt, vermisst du denn nicht den Erfolg von Hollywood und das Berühmtsein? Oh Mann, ich sag dir das eine, ich war einfach noch nie so glücklich in meinem Leben, verstehst du? Es gibt nichts Schöneres, als mit Jesus ein neues Leben anzufangen. Dieser Mann hat ein Glück gefunden, das mit materiellen Dingen überhaupt nichts zu tun hat. Das ist unabhängig von äußeren Umständen. Das ist eben das Glück, was auch der Josef hatte. Weil der Herr mit Josef war, war er ein glücklicher Mann. Die Frage ist, ob man das von dir auch sagen kann. Wenn du dein Glück abhängig machst von Dingen und Menschen, da wirst du immer wieder reinfliegen. Menschen, die du liebst, die lassen sich plötzlich sitzen oder der Tod nimmt sie dir. Deine Gesundheit geht kaputt. Einer schreibt dir eine schlechte Beurteilung, du kommst im Berufsleben nicht weiter. Es kommt alles anders, als du denkst, und dann drehst du durch. Aber wenn du Verbindung mit Gott hast, da hast du ein Glück, das auch in den schwersten Schicksalsschlägen nicht kaputt geht. Es ist ja nicht so, dass du dann, wenn du an Gott glaubst, immer nur Grund zum Lachen hättest und es keine Probleme gäbe. Sondern auch als Christ erleidest du ja genau die gleichen Schicksalsschläge wie jeder andere Mensch auch. Aber du erträgst sie anders. Als ich hinter dem Sarg meiner Mutter hermarschiert bin, da habe ich geheult, das ist ja klar. Aber ich war innerlich unendlich glücklich. Weil ich wusste, dass sie zu Gott gehört. Und deswegen haben wir auf ihren Grabstein das Bibelwort geschrieben, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Verstehst du, glücklich unter Tränen, das ist ein Glück, das kann ich dir nicht erklären, das kann ich dir nur bezeugen und das kann ich dir nur anbieten. Das kannst du haben, wenn du dich Jesus anschließt. Das ist ein Glück, das auch der Tod nicht zerstören kann. Ob du glücklich oder unglücklich bist, das liegt nicht an deinen äußeren Lebensverhältnissen. Das liegt an deinem Verhältnis zu Gott. Es war das Glück von Josef, dass er mit Gott lebte. Und deshalb drehte er an der Sklaverei nicht durch, sondern der hielt durch, der drehte sogar auf, der stieg auf wie eine Rakete, bis er nach ein paar Jahren äußerlich wieder glänzend und topfit war. Der rückte auf zum persönlichen Diener eines gewissen Potiphar, das war ein hohes Tier in der ägyptischen Regierung. Und wenn der Potiphar auf Dienstreise ging, da verwaltete Josef dessen gesamtes Haus und Besitz. Und da begegnet ihm eines Tages das sogenannte Glück in Gestalt einer Frau. Das war die Frau von Potiphar. Die war wie so ein Osterei, außen angemalt und innen ausgekocht und hohl. Und diese Lady, die hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als ihre Fingernägel zu lackieren und die Brillanten zu sortieren. Und das lastet den Menschen natürlich nicht aus. Und wenn jemand nichts zu tun hat, da kommt er dann auf dumme Gedanken. Und weil ihr Alter dauernd auf Achse war, da warf sie ein Auge auf den Jungen, eben auf unseren Josef. denn der, so heißt es hier in der Bibel, der hatte eine gute Figur und ein schönes Gesicht. Also eine Mischung zwischen Schwarzenegger und Günther Jauch ungefähr. Erst kam sie so zu dem auf die mütterliche Tour und sagt, so alleine hier in der Fremde, sie armer Junge, steckt ihm immer mal ein Kaugummi zu oder eine Kemmel. Und eines Abends ist schon kurz nach 8, sie knabbert gerade ein After Eight und liegt in der stabilen Seitenlage auf ihrem Sofa, eingehüllt in ein leichtes Negligé und eine große Wolke von Parfüm Chanel Nummer 5. Und sie vertraut auf den alten Grundsatz, das schwächere Geschlecht ist das stärkere, wegen der Schwäche des Stärkeren für das schwächere Geschlecht. Sie klingelt nach Josef und der erscheint mit dem Tablett und dem Mokkatässchen da drauf und sie rückt auf dem Sofa beiseite und lüftet ein wenig ihr kurzes Röckchen und lädt ihn ein, komm, leg dich zu mir, schlaf mit mir. Der Josef war ein junger Mann von 18 Jahren, also 17 war er am Anfang der Predigt, wir sind jetzt 10 Seiten weiter, 18 Jahre, sein Puls ging auf 180. Vor ihm schlängelt sich dieses Weib auf dem Sofa, der Gatte auf Dienstreise, diese Chance, dieses Parfüm. Also dem wurde schwach und schwindlig. In solchen Situationen, wo das Feuer der Leidenschaft lodert, da schmelzen deine besten Vorsätze oft dahin wie Wachs. Du nimmst dir fest vor, irgendetwas nie wieder zu tun. Du kämpfst mit aller Kraft gegen die Versuchung und zack, da fliegst du wieder rein. Und du schämst dich und du bist verzweifelt über deine Schwäche. Mein Lieber, solange du bloß mit deinen guten Vorsätzen gegen die Versuchung kämpfst, wirst du immer wieder unterliegen. Hör auf, alleine kämpfen zu wollen. Das ist aussichtslos. Die Versuchung ist allemal stärker als du, aber Jesus ist stärker als die Versuchung. Dein Wille ist zu schwach, aber tu dich doch mit seinem Willen zusammen. Einigkeit macht stark. Wind und Wellen, ihr habt es ja vorhin gerade gehört. Nimm dir Jesus als deinen Bundesgenossen. Nimm mal seine Kraft in Anspruch. Zapfe diese Kraftquelle an. Denn er ist der Sieger. Und ob es sich bei dir um eine geschlechtliche Versuchung handelt oder um den Drang zu lügen oder anzugeben oder zu klauen oder zu saufen. Ruf Jesus an, beruf dich auf seinen Sieg und er wird dir die Kraft geben. Alles andere nützt dir nichts. Zum Beispiel ist es zwecklos zu diskutieren. Die Diskussion ist meistens der Anfang von der Kapitulation. Der Josef, der weigerte sich zwar, mit dieser Frau zu schlafen, aber er fängt an, mit ihr zu diskutieren, zu argumentieren. Und das ist eine schwache Leistung, was er hier bietet. Sehen Sie, gnädige Frau sagt, ja, das kann ich doch nicht machen. Das wäre doch ein Vertrauensbruch gegenüber dem Potiphar, ihrem Mann und meinem Chef. Also einer Frau, die entschlossen ist, ihren Mann zu betrügen, mit Vertrauen zu kommen, das ist absolut unpassend und sinnlos. Wenn du es mit jemandem zu tun hast, für den Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit, Reinheit, ein klares Gewissen, dem das egal ist, dann kannst du denen doch nicht mit solchen Sachen kommen. Sowas zählt für manche Typen überhaupt nicht. Und außerdem finden die für jedes deiner Argumente sowieso ein Gegenargument. Der Versucher, der Teufel, egal in welcher Gestalt er zu dir kommt, der ist nie durch eine Diskussion zu schlagen. Im Gegenteil, die ist ja gerade seine Stärke, um dich weich zu machen. Denn die Diskussion ist die ureigene Erfindung des Teufels. Auf diesem Gebiet, da ist der absoluter, unschlagbare Meister. Du brauchst bloß die ersten Seiten der Bibel zu lesen. Die Geschichte mit Adam und Eva. Wo er anfängt, den Zweifel zu sehen in einer Diskussion. Wo er sagt, hat das denn Gott wirklich gesagt, was er hier behauptet? Und wo dieser Zweifel gesät wird in die Wahrhaftigkeit und Gültigkeit von Gottes Wort, da geht's schon los. Auch in unserem Falle, da kommt der Josef mit seinen Argumenten nicht weit. Aber er besinnt sich im letzten Moment auf das Einzige, auf den Einzigen, der in einer solchen Situation noch zählt, und das ist Gott. Als die Frau ihm keine Ruhe lässt, da sagt er, nein, ich mach das nicht. Wie sollte ich denn ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef nennt also das, was die Frau von ihm will, nämlich mit ihm schlafen, eine Sünde. Und wenn du das für überholt und spießig und unmodern hältst und als bürgerliche Moral abtust, das ist vollkommen uninteressant. Im jüngsten Gericht, da wirst du nicht nach den Maßstäben der Bravo gerichtet, sondern nach den Maßstäben der Bibel. Und die Bibel sagt hier schlicht und einfach, dass Geschlechtsverkehr zwischen Menschen, die nicht miteinander verheiratet sind, eine Sünde ist. Das ist zwar nicht modern, aber das ist eindeutig. Da gibt es überhaupt nichts dran rumzudeuteln. Also ich rede hier nicht von Sexualität in der Ehe. Es geht um Sex vor und außerhalb der Ehe. Ich meine, wenn Gott, der Erfinder des Sex, so etwas Herrliches sich ausgedacht hat, um die Menschen zu beglücken, da sollte man doch sich auch sagen, dass er auch bei der Gebrauchsanweisung, die er für die Sexualität geschaffen hat, dass er sich da auch nicht geirrt hat. Ich meine, wenn du was kaufst, irgendein Artikel, und kriegst eine Gebrauchsanweisung dazu, da nimmst du die ja auch ernst. Und wenn du dir ein paar Schlittschuhe kaufst, dann liest du da drinnen, dass dir vorgeschlagen wird, bis zum Winter zu warten, da wirst du ja auch nicht sagen, ach, das ist doch ein starkes Stück, jetzt verlangt der Erfinder der Schlittschuhe von mir Enthaltsamkeit bis zum Winter. Das ist ja grausam, das ist ja gegen meine Sportbegeisterung. Sondern du wirst, wenn du schlau bist, warten, bis das Eis fest geworden ist. Und dann kannst du fahren. Und im Frühling aufs Eis zu gehen, das hat eben keinen Sinn, weil du da einbrichst. Und wenn du ein paar Frühlingsgefühle hast, da hat es noch gar keinen Sinn, ins Bett zu gehen. Sondern es hat Sinn zu warten, bis eure Beziehung fest und tragfähig geworden ist. Und tragfähig und fest ist eine Beziehung geworden, wenn sie auf dem Wort Gottes aufgebaut worden ist. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das letzte Mal gesagt, der Josef, der hatte mit 17 Jahren einen Grundsatz sich aufgestellt. Der hatte gesagt, ich will niemals eine Sünde gegen Gott tun. Jetzt ist der Moment gekommen, wo sich mal zeigen muss, ob das bloß eine fromme Phrase ist von ihm oder ob das wirklich sein Wille war. Das weiche Sofa der Frau Potiphar wird zum harten Prüfstein für Josefs Grundsatz. Und in einer solchen Situation ist es immer am besten, wenn man einen solchen Grundsatz laut und deutlich ausspricht. Wenn dich zum Beispiel jemand zu irgendwas überreden oder zwingen will, was gegen Gottes Gebot ist, dann verleg dich nicht aufs Diskutieren, sondern leg deine Karten offen auf den Tisch. Eiere nicht erst lange rum mit irgendwelchen Argumenten, sondern sage mit aller Bestimmtheit, nee, ich mache hier nicht mit, das kann ich als Christ nicht. Und je eher, je offener, je unmissverständlicher du das sagst, umso leichter ist es für dich. Und gerade wenn du es mit jemandem zu tun hast, der nicht an Gott glaubt, gerade dann ist das deine einzige Chance, wenn du sagst, nein, ich kann das als Christ nicht machen. Und wenn der andere stur weiter bohrt, dann lass dich auf keine Diskussionen ein, sondern wiederhole stur diesen einen Satz, diesen einen Grundsatz, von dem deine Seligkeit abhängt. Nein, ich mache das nicht mit, weil ich Christ bin. Bete in einer solchen Situation zu Jesus, deinem Herrn, aber sprich auch seinen Namen laut aus. Denn nicht deine Argumente sind dein Schutz, sondern allein der Name von Jesus. Es gibt, so steht in der Bibel, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden, der unser Schutz sein könnte. Und es steht in der Bibel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Du kommst, wenn du den Namen von Jesus anrufst, durch. Josef berief sich auf Gott und er schlug damit die Versuchung beim ersten Angriff zurück. Aber Leute, der erste Angriff ist ja nicht der letzte. Der Versucher versucht es immer wieder. Der geht nie in die Ferien, der lässt sich keine Gelegenheit entgehen. Und gerade dann, wenn du einen Sieg errungen hast, wenn du denkst, du hast es geschafft, da schafft er dich oft am allerschlimmsten. Der kommt immer wieder, vergiss das nicht. Denn der Teufel ist ein Menschenkenner, der kennt deine schwachen Stellen, deswegen musst du bei denen ganz besonders gut aufpassen. Du hast dir zum Beispiel fest vorgenommen, nicht mehr zu saufen. Und wenn du dann feststellst, dass du jedes Mal, wenn du mit dem Franz und dem Paul zusammen bist, besoffen bist, na, da kannst du eben mit dem Franz und dem Paul nicht mehr deine Freizeit verbringen. Mensch, dann meide doch solche Einflüsse, egal ob das Menschen, Musik, Lieder, Bücher, Philosophien oder sonst was sind. Und mach dir doch nichts draus, wenn sie dich verspotten als Spießer oder Feigling oder unreifes Jüngelchen und wenn sie deine angeblich bürgerlichen Anschauungen verhöhnen. Dass man erst dann ein Mann ist, wenn man mal richtig besoffen war, das ist ein bürgerliches Vorurteil. Und dass es ein Zeichen von Erwachsensein ist, wenn man in 15 Jahren Geschlechtsverkehr hat, das ist unreifes Gefasel. Reif bist du, wenn du gelernt hast, dich zu beherrschen. Also lass dir doch nichts vormachen von den Leuten, die dir einreden wollen, du würdest was verpassen, wenn du nicht mitsäufst und nicht mithurst. Weißt du, ob die bei ihrem Leben glücklich sind? Ich weiß nicht, mit wie vielen jungen Menschen ich schon geredet habe. Und wie oft mir schon gesagt worden ist, das ist doch alles Käse, was ihr da erzählt. Wir haben unsere Freiheit, wir lassen uns gegenseitig die Freiheit und wir sind da liberal. Und da nimmt keiner dem anderen was übel und so. Das habe ich schon tausendmal gehört. Aber ich habe noch kein Paar gefunden, was dabei glücklich gewesen ist. Wenn ich noch mal ein Pärchen fände, was bei dieser liberalen Anschauung glücklich ist, irgendwann sitzen sie dann doch heulend da. Meistens das Mädchen als erstes und hält es nicht mehr aus. Leute, ich sage dir, die sind nicht glücklich bei dieser Lebensweise. Und deshalb rate ich dir, lass es sein. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und wenn du dem Strudel zu nahe kommst, da reißt er dich in die Tiefe. Und deshalb reiß dich zusammen, spiel nicht mit der Versuchung, sondern geh ihr, wenn es irgendwie möglich ist, aus dem Wege. Wenn du die Versuchung zu nahe an dich ranlässt, ist es meistens schon zu spät. Was das Verhältnis der beiden Geschlechter betrifft, da hat mal ein junges Mädchen den Walter Trobisch gefragt, in dem Buch Liebe ist ein Gefühl. Warum wird immer so drumherum geredet? Geht nicht bis zum Letzten, lasst euch nicht zu weit ein. Aber wie weit nun das zu weit ist, hat mir noch niemand konkret gesagt. Ist Umarmen zu weit, sind Küsse zu weit? Karin forderte mich heraus. Ich musste nun konkret formulieren. Dabei dachte ich an viele Gespräche mit jungen Menschen, die mir manchmal unter Tränen versichert hatten, sie hätten beide nicht vorgehabt, bis zum Letzten zu gehen. Aber dann hätten sie nicht mehr anhalten können. Ich sagte, und wer eine bessere Antwort weiß, der soll mich korrigieren, der Punkt, von dem an nicht mehr angehalten werden kann, ist meistens das gemeinsame sich hinlegen und dann jede Form des Entkleidens. Das ist also wichtig, dass du solche Situationen von vornherein meidest und der Gefahr aus dem Wege gehst. Und so macht es der Josef. Er kann ja zunächst nicht verhindern, dass er immer wieder rein dienstlich mit dieser Frau zu tun haben muss. Täglich, so heißt es hier in der Bibel, täglich wiederholt die ihr verführerisches Angebot. Aber der Josef bleibt fest, bis es mal eines Abends zu einer heiklen Situation kommt. Der Herr Gemahl ist wieder mal zu irgendeinem Gastmahl. Die Dienstboten haben Ausgang. Das Haus ist leer, die Vorhänge sind zu. Es brennen bloß ein paar Kerzen. Ein betäubender Moschusduft von Räucherstäbchen durchzieht das ganze Haus. Im Hintergrund erklingt leise die Melodie All You Need Is Love, gesungen von einem Eunuchenchor. Der Großangriff ist bis auf das letzte Detail vorbereitet. Und diesmal begnügt sich die Frau Potiphar nicht mit freundlichen Einladungen, sondern jetzt wird sie handgreiflich. Sie grapscht nach dem Josef, sie flüstert ihm Sächelchen ins Ohr, von wegen hier Josef, liebster Josef, mein und so. Sie fängt an ihm rumzufummeln und ihn zu tätscheln, dass dem jungen Kerl allmählich die Sinne schwinden. Schon hat sie ihm die Jacke aufgeknöpft und da reißt er sich von ihr los und haut ab. Manchmal ist die Flucht die einzige Form der Rettung. Und manchmal ist die Flucht mutiger als das Bleiben. Wenn du rein bleiben willst, musst du dich aus dem Dreck raushalten. Man sagt, heutzutage wären die Versuchungen für Jugendliche so groß, dass man schwer rein durchs Leben kommen könnte. Ich gebe zu, dass die Versuchungen gerade auf dem Gebiet der Sexualität und des Alkohols immer größer werden. Aber ich will mal sagen, aufgrund unserer Geschichte merken wir auch, also vor 4.500 Jahren ist es auch nicht gerade einfach gewesen, rein durchs Leben zu gehen. Aber okay, die Statistik bescheinigt uns das, vorehelicher Geschlechtsverkehr, ist unter vielen Jugendlichen gang und gäbe. Na und, seit wann richtet sich denn dein Verhalten nach der Statistik? Seit wann machst denn du das, was die Mehrheit will? Für dich als Christen gilt die biblische Norm. Die ist entscheidend und nicht die Mehrheit. Auch die Norm des Gebisses bleibt so, wie sie ist, 32 Zähne, auch wenn durch die moderne Zivilisation vielen schon die Zähne ausgeflogen sind. Für dich ist maßgebend, was Gott will und nicht, was irgendwelche anderen Leute wollen. Und wenn der will, dass du nicht mit jemandem schläfst, mit dem du nicht verheiratet bist, dann geht das auch. Natürlich, wenn ich bloß an die Zustände denke, die so in manchen Wohnheimen und Internaten sind und was in manchen Diskos läuft, da ist mir klar, wie schwer das ist, heute für einen jungen Menschen durchzukommen. Für uns alle schwer ist. Wir lesen alle Zeitungen, sehen fern und alle möglichen blöden Reklamen. Ich sage ja gar nicht, dass es leicht ist, rein durch das Leben zu gehen. Das hat ja niemand behauptet. Nein, es ist schwer, aber ich sage nicht von vornherein, dass es unmöglich ist. Doch es ist möglich, es ist auch dir möglich, wenn du Jesus die Möglichkeit gibst, dich zu verändern.